Dieser Podcast ist ein Ruhrnachrichten-Original, produziert im Lensing Mediaport in Dortmund.
Schönen guten Abend.
Und herzlich willkommen in der Hafenbar zu unserer Folge mit einem Mann aus Essen, der im Internet gerade viral geht, sehr, sehr viele Follower hat. Alle schauen, was er macht. Er hat so viele Reels gemacht und den Taxiteller berühmt gemacht. Und heute ist er hier gewesen und wir haben uns ihn ein bisschen näher angeguckt.
Er ist extrem charmant. Er ist ein Sexsymbol. Das hat er zumindest selber schon so auf der Bühne wahrgenommen. Er hat viele Gründe, das nach wie vor von sich anzunehmen. Und er ist ein Mann aus dieser Gegend.
Er hat uns von seinem aufregendsten Zungenkuss erzählt und warum man ihn auch den Schweinemann nennt. Wenn man ihn näher kennenlernen will, sollte man dranbleiben. Heute zu Gast in der Hafenbar, Raiko.
Der Schweinemann.
Hafenbar, oh Hafenbar, erzähl uns, was du willst in unserer Hafenbar. Wer hat dir jemals zugehört wie Nicoletta und wie Jörg? Wir sind schon da.
Lensing Mediaport in Dortmund begrüßen Sie Nicoletta Knust und Jörg Thaddäus. Heute zu Gast Raiko.
Was für die Bayern die Lederhose ist und für die Schwaben die Spätzle, das ist Raiko für den Ruhrpott. Als Sohn italienischer Eltern könnte man ihm unterstellen, dass er Spaghetti schlürft, aber den Taxiteller predigt. Für den Deutschrap hat es nicht gereicht, aber für einen festen Platz in der deutschen Comedy-Landschaft. Was uns das über die deutsche Comedy sagt, das lassen wir mal offen. Ist das berühmteste und vermutlich einzige Imbissbuden-Testimonial des Ruhrgebiets. Und doch, wenn man merkt, dass Raiko kaum eine Kunstfigur ist, sondern einfach er selbst, dann versteht man, wo der eigentliche Charme steckt bei Raiko und beim Ruhrpott.
Der Mann ist eine Erleichterung. Wenn er als Raiko auf der Bühne steht, dann fängt er einen Satz an wie, das war noch eine richtige Mutter. Und dann denkt man, ach nee, jetzt fängt er damit an, dass die mein Bademantel gewartet hat, bis er wieder zu Hause war. Und dass sie so toll Marmorkuchen konnte oder Frikadellen. Dann wäre aber nicht Raiko. Er sagt, das war noch eine richtige Mutter, die hat noch während der Schwangerschaft geraucht. Hast du Mütter gesehen, die in der Schwangerschaft geraucht haben? Hat seine Mutter selber sogar gemacht? Wie kommst du darauf?
Ich habe Mütter kennengelernt, die das gemacht haben. Das ist halt so, früher war das, glaube ich, so ein gängiges Ding tatsächlich. Ich kenne viele Freundinnen, die davon erzählt haben, ja, meine Mutter hat nicht aufgehört, die hat dann nur noch die Leichten geraucht. So, und das ist einfach... ich weiß nicht, ich glaube, meine Mutter hat irgendwann aufgehört, auf jeden Fall. Sie wird es ja selber nicht zugeben, ob es bei der Schwangerschaft noch so war, dass sie sich dachte, ja komm, ein paar Zigaretten können wir rauchen, aber das wird auf jeden Fall den Schaden im Schädel erklären. Aber
in deinem?
Ja, sicher, in welchem denn sonst? Ja, sicher einmal.
Aber sie hat nicht, als du klein warst, daran erinnerst du dich nicht, dass deine Mutter eine Kippe auf dem Zahn hatte die ganze Zeit?
Nee, da hat sie schon aufgehört tatsächlich. Die wollten ein gutes Vorbild sein, aber ich meine, ihr habt mich vorhin draußen qualm gesehen. Hat nicht so ganz gut funktioniert.
Also das heißt, du würdest, auch wenn du Vater würdest, würdest du nicht aufhören zu rauchen?
Boah, ich werde kein Vater.
Nee?
Das ist ein Statement. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich fortpflanzen sollte.
Aber warum nicht? Also man könnte ja, das, jeder neue Mensch ist ja eine Chance, dass sich in der Welt was bessert.
Ja, aber stell dir vor, mein Sohn wird witziger als ich. Da könnte ich mir nicht mehr umgehen.
Du immer noch ins Heim geben dann.
so einer bin ich nicht.
Aber wie alt bist du jetzt?
28.
Ja gut, du kannst ja, hast ja lange Tinte auf dem Füller eigentlich, ne? Also als Mann finde ich immer, ist der Vorteil, dass man lange kann und sich gar nicht so früh entscheiden muss.
Naja, ne? Es wird dann auch irgendwann furchtbar, wenn du dir vorstellst, Al Pacino mit 83 Vater. Du weißt ganz genau, Abitur erlebe ich nicht, wird nicht klappen. Und selbst wenn der eingeschult wird, komme ich schon mit Mühe hinterher. Ich kann nicht die Schultüte nicht mehr tragen. Das ist nicht schön. Also von daher, man sagt, man kann dann immer, aber das ist...
Nein, aber man könnte zumindest, ne? Weil ich glaube auch, dass wenn du jetzt sagst, du willst nicht Vater werden, steht das so fest?
Ja, das habe ich irgendwann so mit 18 entschieden.
Mit 18 hast du das schon entschieden?
Ja, also das war halt einfach so, man muss ja mal abwägen, kann man mit Verantwortung umgehen? Und tatsächlich nicht so. Und das ist halt so.
Woran ist dir das aufgefallen, dass du nicht verantwortlich sein kannst?
Ja, ich bin, also an vielen verschiedenen Dingen. Ich meine, ich habe die Schule gerade so gepackt und alles, wo man sagen muss, hey, jetzt musst du mal Verantwortung übernehmen, hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Also jedenfalls auch, keine Ahnung, außerhalb, manchmal bei Freundschaften oder so, da ist das auch schon so vorgekommen. Aber dann irgendwann, ich sag mal jetzt zum Beispiel, in diesem Moment übernehme ich ja gerade Verantwortung für mein eigenes Sprechen. Aber
Naja, und für deine Kunst, für deine Auftritte, weil das ist ja das, warum wir heute hier zusammensitzen, weil du so sehr, sehr viele Leute sehr schnell begeisterst. Und was ich mich gefragt habe, wenn man aus... Du kommst aus Essen und du kommst aus einer Gegend, die Leute mal eben schnell im Vorbeigehen als problematischen Stadtteil, als schwierigen Stadtteil, als nicht so guten Stadtteil beschreiben.
Ja.
Das gibt es ja hier um uns herum in Dortmund, im Ruhrgebiet, überall. Das gibt es auch in Städten wie Bremen. Ist dir, als du Teenager warst, ist dir da aufgefallen, ich wohne in einem Stadtteil, an dem etwas problematisch sein könnte?
Nee, das war ja normal. Also das war halt so irgendwann, wenn man so ein bisschen herausgekommen ist, ist einem erstmal so ein bisschen aufgefallen, irgendwie bin ich ein bisschen anders und irgendwie auch anders aufgewachsen. Warum stehen hier so viele freistehende Häuser? Was machen die? Und warum sind da nur 3 Etagen? Was denn mit den restlichen 10? Und das ist so, das fällt einem irgendwann auf, auch in der Kommunikation, wenn man mit Leuten quatscht oder sonstiges. Man hat halt einen anderen Sprech und man hat halt vor allen Dingen auch irgendwie eine andere Grenze gegenüber anderen Dingen. Weiß ich nicht, wenn ein Kollege meinte, boah, ja, ich bin jetzt gestern Essen Hauptbahnhof lang gelaufen, boah, da hatte ich richtig Angst, ne? War ich so, wovor? Also, keine Ahnung, bei uns sind die früher mit dem BMW langgelaufen, sind angehalten, haben dich kaputtgeschlagen, sind weitergefahren. So, und das ist halt die Realität des Lebens, wenn du da aufwächst. Und für einen stumpft das halt total ab. Aber für mich ist es halt schon irgendwo so ein Vorteil, weil ich bin da groß geworden, ich habe viele Dinge gesehen, manche muss man vielleicht auch nicht sehen, aber jetzt bewege ich mich halt in anderen Kreisen und bin irgendwie auch so das Bindeglied zwischen einer Unterschicht und einer Mittelschicht. Also ich kann super Leute von oben erreichen, also die ganz oben will ich gar nicht erreichen, aber ich kann mit beiden kommunizieren und ich spreche irgendwie eine Sprache für alle.
Als du dich in den Kreisen aber aufgehalten hast, hast du dich geschlagen oder haben dir da schon deine Worte eher geholfen, dass du Konflikte so gelöst hast?
Sprechen habe ich erst später gelernt tatsächlich. Also ich würde jetzt hier nicht vor laufender Kamera sagen, dass ich mich geschlagen habe oder sonstiges, weil das würde ja dazu führen, dass Leute denken würden, dass es klug wäre, das zu tun. Aber hin und wieder hat man sich halt ein bisschen geschubst.
Aber du sprichst ja schon sehr Ruhrpott, ne? Also hast du das auf der Straße gelernt? Wurde das bei euch zu Hause gesprochen? Kam das später erst in deiner Ausbildung? Also wo ist da der Ursprung, dass du die Sprache so lieben gelernt hast und sie selber heute so sprichst noch?
Werbung. Für alle, die ihr Leben genießen wollen. Neue Designmöbel, Pflanzenkonzepte für ihr Zuhause und mehr mit dem Sparkassen-Privatkredit schnell finanziert. Persönliche Beratung, transparente Abwicklung und schnelle Auszahlung. Jetzt informieren bei Ihrer Sparkasse Dortmund.
Ich glaube, das ist schon fast wie eine Rebellion, sage ich ehrlich. Also meine Mutter hat früher mal gesagt, hör auf, wie so ein Assi zu reden. Wenn du hier bist, dann heißt das das und was. Und es war immer so, nee, aber ich will reden, wie ich möchte. Und auch in der Schule, ja, bitte sprech vernünftig und alles.
Wie, das heißt, deine Eltern, weil es gibt, du hast ja auch die italienische Seite noch.
Ja.
Deine Eltern, das ist keine Umgebung wie die du auf der Bühne, wie du auf der Bühne darstellst. Es ist nicht total abgerutscht, weil das, was ich kenne, wo ich herkomme, da haben ja die Leute sich nicht entschieden, ah, das wäre doch viel cooler, wenn wir abgerutscht wären, sondern die haben eigentlich versucht, eine Fassade aufrechtzuhalten, was ihnen aber misslungen ist, weil es doch ganz viel, ja, Gewalt gab, Alkohol, all diese Sachen, die es halt in solchen Gegenden
gibt. Ich glaube, man muss so privates Heim von der Straße differenzieren, so. Weil meine Mutter ist mit ihrer Familie aus Sardinien hier rübergekommen. Mein Opa war Gastarbeiter. Meine Mutter hat sich Deutsch auf der Straße beibringen müssen, weil in der Schule ihr keiner geholfen hat. Bedeutet, die ist halt aufgewachsen und wollte für ihre Kinder halt nur das Beste. Meine Mutter wollte immer, dass wir einen vernünftigen Job kriegen, eine vernünftige Ausbildung machen, gut angesehen werden und nicht das gleiche leben müssen, wie sie es gelebt hat. Das Ding ist aber, wenn du halt in den Gegenden lebst, wo die Dinge auf der Straße passieren, dann ist das vielleicht auch einfach ein Ticken interessanter als eine Mutter, die zu Hause sitzt und sagt, ey, hör mal auf so zu reden. Ja, aber wir sprechen so. Und das ist halt so, also ich kann es versuchen, aber irgendwann mit 18 habe ich dann auch gesagt, ey, kannst mir gar nichts mehr sagen.
Aber die Ausbildung hast du ihr zuliebe noch?
Ja, genau, die Ausbildung habe ich für sie gemacht.
Mechatroniker
meine ich, ne?
Ja, Automobilkaufmann.
Ach, echt jetzt?
Ich bin Kaufmann, ja sicher, klar.
Das heißt, das ist ein Job, so wie ich es gelesen habe, habe ich mir vorgestellt, da stand der Reiko im Anzug da und oder zumindest ist es proper.
Sie haben es versucht, sag ich mal. Sie haben es versucht, mich in den Anzug zu stellen.
Das hat dir nicht gefallen?
Auf gar keinen Fall. Also ich bin, ne, du siehst natürlich sehr elegant und wunderschön aus. Ich fühle mich da drin natürlich nicht so. Und,
ja, du bist doch halber Italiener.
Ja, aber das ist, Die Hälfte spielt so ein bisschen woanders mit. Ich glaube, ich habe einen ganz, ganz netten Charme und ein freundliches Grinsen. So, das ist eher so die romantische Art, die da so mit reingeht. Aber ich bin schon sehr, ich glaube schon ein sehr robuster und harter Typ und gerade auch in meiner kaufmännischen Ausbildung. Ich bin natürlich, ich kann viel reden, ich kann viel sprechen. Das kam mir immer zugute. Aber ich war nie der Typ für Eleganz, sag ich mal.
Aber weißt du, was mir schwer fällt zu verstehen? Oder was ich war bei einer Taufe und in Dortmund Öspel. Und plötzlich war, und ich hatte mich darauf vorbereitet, dass da alle Leute so hingehen, wie ich jetzt aussehe, weil mein Onkel Sigi beispielsweise niemals bei einer Taufe erschienen wäre und keinen Anzug angehabt hätte. Und mein Onkel Sigi war bei der Grubenwehr, der war 32 Jahre auf der Zeche. Und für den war das selbstverständlich, dass er zwar ein Arbeiter ist, und zwar ein Bergarbeiter unter Tage, dass er aber nach oben eine gewisse Würde hat. Bei dieser Taufe, da hatten alle Leute nur noch T-Shirt an und rannten da irgendwie rum. Und dann habe ich gedacht, naja, aber wenn jetzt alle so rumrennen, dann verlieren wir ja als, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, als Arbeiterklasse, als die Klasse, die nicht gesellschaftlich oben ist, dann verlieren wir ja unsere Würde, die Leute wie mein Opa oder Onkel Sigi getragen haben. Siehst du das nicht so, wenn du sagst, naja, das ist das, was mich wie einen harten Mann aussehen lässt?
Ein Anzug.
Nein, so wie du jetzt, wenn du sagst, ich ziehe das an, wo ich sage, das gehört da dazu, das gehört zur Straße so dazu, das gehört zu den Leuten dazu, denen ich mich zugehörig fühle. Ist das nicht so, wenn man sich dazugehörig fühlt, dass man dann gerade, weil man sagt, wir sind gerade, weil wir nicht Oberschicht sind, gerade, weil wir nicht die ganze Zeit im Konzerthaus rumhängen, müssen wir einen gewissen Stil wandern, damit die anderen uns auch ernst genug nehmen?
Weiß ich nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen würde, weil bei mir ist es gar nicht... Das ist gar nicht so tiefgehend. Ich habe auch nicht so viel darüber nachgedacht. Es waren immer dieses Kleider machen Leute. So, und wenn du jetzt einen Anzug anträgst, dann respektiert der Gegenüber dich ganz anders. Und das hat mir nie gefallen, weil es geht ja nicht darum, was ich anhabe. Es geht darum, was ich zu erzählen habe, welche Geschichte ich zu erzählen habe, weil ich vielleicht auch für ein Mensch bin. So, und was mein Charakter zu sagen hat. Weil nur weil ich zum Beispiel jetzt auch im Unterhemd im Internet sitze, heißt nicht, dass ich nichts in der Birne habe. Ich glaube, das hat man jetzt schon so ein bisschen gemerkt, dass da natürlich schon noch ein bisschen was hintersteckt.
Ja, du drückst dich ja schon auch über deine Kleidung oder Accessoires. Ich glaube, die Brille ist deine echte Brille auch. Ne?
Das ist meine echte Brille, ja.
Mit Sehstärke.
Mit Sehstärke.
Und du hast ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf den Zähnen, das ist ja auch eine Art Statussymbol, ne?
Ja, es ist der andere Status, ne? Das ist vielleicht genau das, was du gesagt hast. Das ist der, wenn du irgendwie groß geworden bist, früher, ich will nicht immer so sagen, auf der Straße und keine Ahnung was, aber du bist halt viel mit Deutschrap und dem ganzen Kram groß geworden und die Leute hatten immer so fette Ketten und hatten Grills im Mund und das war so, davon hast du geträumt. Und das war immer so ein Ding bei mir. Ich war immer so, ey, irgendwann, wenn ich irgendwas mal geschafft haben sollte, das ist das Erste, was ich tue, dann lasse ich mir Grills machen, weil ich glaube, das ist für mich einfach so ein Traum.
Sind Grills permanent drauf oder macht man die morgens dran und zum Schlafen
rum? Ja, das ist so eine Kappe. Die steckst du einfach drauf. Also ich habe mir jetzt nicht zwei Zähne rausnehmen lassen.
Aber du nimmst sie heute Abend ab.
Ja, sicher.
Und was hätte ich zu investieren? Ich weiß, ich kenne das nicht. Was hätte ich jetzt zu investieren, wenn ich auch sowas tragen will? Also ich kenne das
überhaupt nicht. Ich würde an deiner Stelle so eine ganze Leiste nehmen.
Ja, kommt jetzt drauf an, was kostet sowas?
Also? Ja, also so zwei Zähne kosten 300 Euro. So, das ist dann halt Chrom, ist halt Stahl und alles, was halt hochwertiger ist, wie Gold oder Diamant oder sonstiges, kannst du ja auch alles Diamant besetzen.
Du hast jetzt diese Variante oder hast du was zum Tauschen noch?
Ne, ich habe nur die. Das reicht mir auch. Ich wollte Stahl im Maul und das hat mir gereicht.
Wenn Leute dich angucken, ich habe so einen 18-minütigen Auftritt gesehen, das war, glaube ich, beim Poetry Slam Festival oder sowas, wenn du auftrittst. Ich habe mich dann gefragt, naja, was macht Reiko? Zeigt er den Leuten, wie sie sind oder manchen Leuten, wie sie sind? Zeigt er den Leuten, die so sind, dass es okay sind, dass sie so sind? Oder ist noch was ganz anderes damit gemeint? Wie deine Kunstfigur, als die du auftrittst, soll die Leute eher beruhigen und versichern oder ihnen was vor die Nase halten?
Nee, vor die Nase halten auf gar keinen Fall. So, das, was ich auf der Bühne zeige und mache, ist eigentlich nur das Repräsentieren. Gerade wenn ich im Pott bin und die Leute vor der Bühne sitzen, die sagen mir immer wieder, das ist wie ein Heimatgefühl. Ich gucke mir dich an, du erzählst die Geschichten so und ich kann dir 15 Minuten, 30 Minuten, ich kann dir den ganzen Abend zuhören. Das ist einfach, als ob ich manche sind so, ey, das ist gerade das Ding. Andere sind so, ey, du redest wie mein Opa. Und das ist halt so, das vereint irgendwie eine ganze Spanne, also eine ganze Altersspanne, was total verrückt ist. Und das gibt den Leuten, glaube ich, eher so ein Heimatgefühl einfach, anstatt dass sie denken, ich würde ihnen irgendwas vor die Nase halten. Weil das will ich ja gar nicht. Weil ich meine, ich konstruiere ja etwas auf der Bühne, was viele nachvollziehen können. Und am besten halt auch nachvollziehen können.
Nee, das ist schon härter, ne? Was du auf der Bühne vormachst. Wie gesagt, wenn man hier aufgewachsen ist und vor allem, wenn man in einem Teil meinetwegen von Dortmund aufgewachsen ist, wo das nicht alles so Bombe läuft oder wo man alles andere als einen silbernen Löffel im Mund hat, dann sind das Sachen, die sind ja bedrückend. Also es ist ja bedrückend, wenn man krasse Sprache beispielsweise spricht oder sagt, der hat Atze Schröder meine Mutter lang gemacht, das ist natürlich lustig. Aber andererseits weiß man, Leute, die man kennt, bei denen liefen ja solche Sachen. Also das ist ja, der Humor ist ja im Prinzip der so eine Art Druckventil für das, was alles nicht so richtig toll läuft.
Ja, aber das ist ja auch genau das, was es ist, ne? Ich meine, warum geht man zu einer Comedy-Show? Du gehst ja nicht zu einer Comedy-Show, um großartig nachzudenken. Du gehst ja zu einer Comedy-Show, weil du lachen möchtest, weil du einmal alles vergessen willst. Und wenn du halt das auf der Bühne siehst, dann bist du halt so, oh ja, ich fühle das. Und ich glaube, einfach in schwierigen Zeiten, gerade ne, mit bedrückenden Themen und mit Gegenden, wo es halt immer ein bisschen schwerer war, dann tut es vielleicht auch mal gut, die Sache aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und dann tut es auch mal gut, halt auch mal darüber lachen zu können. Weil das alles, was am Ende des Tages bleibt, ist der Humor. So, weil wenn du keinen Humor mehr hast, so, dann macht das Leben ja auch irgendwie keinen Spaß mehr.
Das heißt, machst du Witze über alles oder hast du
Pass? Nein, auf gar keinen Fall. Also, sorry, dass ich jetzt da so, nee, so reingehe. Ja, aber das ist so... Ich mache Witze über mich und ich tritt nach oben. Ich tritt niemals nach unten. Ich beleidige keine marginalisierten Gruppen oder sonstiges. So, ich bin Deutsch-Italiener, ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. So, ich gehe auf keine Randgruppierungen. Ich finde es auch lächerlich, Witze darüber zu machen, wie jemand aussieht, außer wie ich selber aussehe. So, ich stehe auf der Bühne und sage, ey, ich habe eine fette Pocke und keine Ahnung was. So, und sehe aus wie ein Marshmallow. Keine Ahnung. So, das ist das, wie ich über mich selber spreche. Weil ich darf ja über mich selber Witze machen. Aber jetzt irgendwie Witze über Frauen zu machen, Witze über Migranten zu machen, alles, was sich so in Gruppierungen befindet, was so mehr in die Unterschichtrichtung geht, so, also das ist auch wie eine schwere Brücke, Frauen zu sagen und dann Unterschicht, aber ihr wisst schon, was ich meine, halt alles, alle diese Randgruppierungen. Da mache ich keine Witze drüber, weil...
Ja, aber das ist die ich frage mich das. Ich weiß, habe keine Antwort darauf, Reiko. Natürlich will ich dir, Gottes Willen, nicht in deine Kunst reinquatschen. Nur, es könnte passieren, dass wir drei eingeladen werden auf eine Staumeier-Veranstaltung, was weiß ich, an die Evangelische Akademie in Tutzing oder nach Berlin. Und dann heißt es so, wir sitzen hier drei Leute, das sind jetzt Ruhrgebietsprototypen. Der eine ist alt und hat einen Anzug an, die Frau ist schön 20 Jahre lang hart mit Kunst in Berührung gekommen und Reiko tritt auf als erfolgreicher Künstler und verkörpert oder sagt, ich verkörpere das Ruhrgebiet. Und dann weiß ich nicht, ob ich da mich so wohlfühlen würde damit, dass wir dann sagen, ja, so wie Reiko ist, so sind die Leute im Pott, weil du kommst aus einer wahnsinnig gebildeten Stadt. Essen ist eine Stadt, die eine Universitätsklinik hat, die eine Riesenuni hat, die eins der wenigen Aalto-Gebäude in ganz Deutschland hat zum Beispiel. Also ihr habt eine Philharmonie, das ist eine wirklich kluge Stadt. Und wenn du dann hingehst und sagst, ich bin aber ein Ruhrgebietsprototyp, meinst du, was ist da mit den anderen, mit den gebildeten Leuten, mit den ganzen anderen Leuten, die nicht Unterschicht sind? Was ist da mit denen?
Keine Ahnung, da fragst du den Falschen, Mann. Ich meine, du zählst die ganzen Sachen auf, die irgendwie gebildet sind und sonstiges, aber da sind wir halt nie reingekommen. Also ich repräsentiere ja die Gegend, wo ich herkomme. Ich repräsentiere das für die Leute, die sich auch damit wohlfühlen, die sagen, ey, das ist einer von uns. Es wird aus dem Volkwang-Museum, vielleicht kommt keiner und sagt, ey, das ist ein Ruhrgebietstyp so. Weil Ruhrpott ist ja Maloche. So, und Malocher waren halt immer direkt und hatten immer.
Aber es ist ja keine Malocher-Gegend mehr. Das ist die Maloche ist ja vorbei, das ist ja zu.
Ja, aber heißt es jetzt nur, weil der Bergbau zu ist, sind die Menschen, die da drin gearbeitet haben, ausgestorben. Die existieren ja immer noch. Da muss man nur rausgehen und sich in Kneipen bewegen, sich mal mit den Leuten unterhalten und alles. Die Leute existieren trotzdem und die Maloche hat sich einfach nur verändert. Ich meine, wir sind ein Bezirk, beziehungsweise ein Ballungsgebiet voll mit Armut. wir sind nicht so reich. Natürlich geht auch überall Kultur, Kunst und der ganze Kram. Aber das ist ja gar nicht bezahlbar für die Leute, die halt wirklich ackern, die bei Flaschenpost bis in die 8. Etage 17 Kästen hochtragen, die irgendwo in irgendwelchen Lagern den ganzen Tag stehen, um ihr Brot nach Hause zu kriegen, die vielleicht BürgergeldempfängerInnen sind, weil die halt einfach keine Stelle kriegen, weil die eine alleinerziehende Mutter sind oder sonstiges so. Wir sind halt immer noch ein Gebiet, das von Armut geprägt ist und das immer noch nicht das goldene Zeitalter liegt hinter, da hast du vollkommen recht. So, der Bergbau ist zu.
Ich finde dieses Zeitalter jetzt gar nicht so übel. Ich sage dir nur, als jemand, der aus einer Familie kommt, das heißt, die Familie, meine Familie, wo ich herkomme, würde heute heißen bildungsfern. So nennt man das heute. Oder wir würden, womöglich, meine Mutter hat immer die Unterscheidung gemacht, wir sind Prolls, aber keine Assis. Das ist auch so eine Sache. Nur, wir haben einen Künstler in der Familie gehabt, einen richtigen Künstler an der Kunstakademie in Düsseldorf. Und keiner hat sich für die Bilder interessiert. Und da bin ich bei dem Punkt, über die Leute mache ich keine Witze. Da habe ich gedacht, naja, da kann man schon mal an die eigene Gruppe, auch an meine eigene Gruppe, an meine eigene Familie die Frage stellen, warum seid ihr eigentlich ignorant? Ihr müsst ja nicht ignorant sein, weil ihr arm seid. Hast du darauf eine Antwort?
Ja, die Frage ist, wohin du mit der Frage möchtest.
Ich möchte mit der Frage dahin, warum soll man die Leute schonen? Warum soll man sagen, ja, ihr gehört nicht zu der privilegierten Gruppe, deswegen muss ich euch mehr in Watte packen, deswegen mache ich über euch keine Witze. Ich finde, die Leute haben sich Witze verdient.
Okay, ja, nachvollziehbar, wenn es um den Status der Arbeit geht und wenn es darum geht, wie man groß geworden ist. Wenn wir über Hautfarbe und Ethnie sprechen, dann sage ich dir, das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, aber das ist ja, die Leute sich untereinander, das ist, also Armut ist heutzutage in Deutschland kein Schicksal mehr, weil du ganz viele Sachen, und abseits davon zu Zeiten, als es ein Schicksal war, war es viel schwieriger, Arbeiterbildungsvereine haben die Leute gesagt, wir wollen nach oben. Wenn das niemand gewollt hätte, hätte ich nicht an der Universität gehen können, wenn die Sozis das nicht gemacht hätten. Und das heißt, diese Ambition, ist die nach deiner Meinung noch da, wenn du auf Leute guckst, die ärmer sind, wo du sagst, die kennst du, mit denen hast du Umgang, die triffst du, Flaschenpostmann, ist die Ambition noch da, nach oben zu wollen?
Ja, bei allen ist die Ambition irgendwie da, gerade auch im Viertel, das war ja früher auch nicht anders. Die Leute wollten alle da raus, aber das Leben ist halt nicht so, wie das Leben halt ist. Die Leute stellen sich das immer total einfach vor. Ich meine, du wächst in einem Hochhaus auf, in einer gefühlten 40 Quadratmeter Bude so, und ich habe Freunde, die haben sich die Bude mit 8 Leuten geteilt so. Der Vater ist nicht arbeiten gegangen, die Mutter ist nicht arbeiten gegangen. Es geht ja, also das ist ein unfassbar großes Thema. Da geht es ja auch viel um Vorbilder zu Hause. Es geht darum, darum, du siehst, dass deine Eltern im Prinzip nichts machen, weil sie vielleicht auch nicht können, weil da müssen wir ja wieder reingehen. Sind sie körperlich dazu in der Lage zu arbeiten? Sind sie psychisch in der Lage zu arbeiten? Und die sehen ihre Eltern und sind halt so, ja okay, aber meine Eltern leben ja auch, wir leben ja hier. Und wenn du nichts anderes kennst, dann denkst du in der ersten Linie erstmal, okay, wir leben nicht schlecht. So bedeutet, so lässt sich aushalten. Wir sind ja alle so. Bedeutet, selbst wenn du das anstrebst, schaffst du es nicht immer. Also ich kenne super viele Leute, die bis heute Wohnungen nicht bekommen, Jobs nicht bekommen, nur wegen ihres Namens. So, und das ist halt einfach, das Leben hat nicht für alle das Gleiche übrig. Deswegen, klar, ich mach über mein Viertel, mache ich Witze ohne Ende. Wenn du mein neues Bit hören würdest, dann rede ich darüber, was für Namen wir eigentlich alle hatten. Dreifachnamen, Zweifachnamen und keine Ahnung was.
Wie meinst du Zweifach-Vorname?
Ja, genau, Vorname, Zweitname. Ich hatte eine Freundin, die hatte 3 Namen. So, und die Namen waren alle aus Amerika. Und deswegen, ich möchte den Namen jetzt hier nicht nennen, das können wir später drüber sprechen. Aber das ist halt so, ich rede darüber, dass die Gegenden, die da existieren, RTL zum Ruhm geholfen haben. 80% der Sendungen, die ziehen sich da genau aus dem Film. Und darüber spreche ich. So, und das ist halt einfach.
Aber was nehmen die sich dann da, nehmen die sich was raus, was auch so stimmt? Also was du wiedererkennst? Oder sagst du, die verfremden das, bis es unterhaltsam ist bei RTL?
Ja, das ist halt leider Gottes so. Die nehmen halt leider die verlorenen Seelen aus den Gruppen, stecken den Huni zu, weil die den Huni brauchen und sind halt, hier ist das Textblatt. Und das sind alles keine Schauspieler. Es sind keine Schauspieler. Und dann führen die halt vor der Kamera vor. So, aber ich sag dir wirklich, die Situation, die da entstehen, was für viele Assi-TV ist, ist für andere die Realität. So, und dieses Fernsehen ist ja gerade dafür da, dass Leute, die jetzt zum Beispiel in der Mittelschicht abhängen oder in der Oberschicht, die sich das reinziehen, die fühlen sich wohl damit. die gucken sich das an und finden das witzig. Aber für alle anderen ist es irgendwie gar nicht so witzig. Weil das zum Beispiel ein Bloßstellen ist. Das ist vor der Nase halten und bloßstellen.
Offensichtlich. Also bei dir, es gibt ja immer Schicksale. Du hattest auch, dass deine Mutter sehr früh gestorben ist an Krebs. Da warst du 23.
Genau.
Und du hast ihr noch versprochen, du schaffst es, du wirst deine Träume verwirklichen. War da schon klar, womit? Oder hast du ihr damals noch gesagt, was du vorhast? Oder erstmal nur von mir, ich komme hier raus aus diesem... Was war das Versprechen, was du ihr gegeben hast?
Naja, also meine Mutter ist ja zu dem Zeitpunkt gestorben, als ich noch viel Musik gemacht habe. Deswegen habe ich ihr das ja so versprochen, weil sie es von mir verlangt hat. Also es gab so eine letzte Situation, wo wir zusammen im Bett lagen, da war meine Mutter noch sehr klar im Kopf und dann hat sie halt zu mir gesagt, egal was passiert und egal wie sich das Leben entwickelt, du darfst niemals aufhören zu träumen und du darfst niemals aufhören mit dem, was du tust. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, ich verspreche dir das, ich werde daran arbeiten, ich werde durchziehen, ich will dahin, wo auch immer dieses dahin ist. Und dann hat sie zu mir gesagt, aber das Wichtigste ist, verliere niemals deinen Humor. Und das ist für mich ein Full-Circle-Moment, weil ich sage wirklich, ich glaube, die Frau wusste schon Bescheid, bevor ich überhaupt Bescheid wusste. Die fand mich auch manchmal ein bisschen zu witzig. Und Vater hat immer gesagt so, du darfst bleiben, du bist lustig. So, und deswegen, ja, das war das, was ich versprochen habe. Und jetzt am Ende des Tages stehe ich ganz woanders. Jetzt stehe ich mit Humor auf der Bühne.
Aber ich habe meine Mutter verloren, als ich 30 Jahre älter war als du. Und es war trotzdem Kacke, muss man mal ehrlicherweise sagen. Und ich habe lange Zeit mit mir gehadert, ob ich bei der Beerdigung was sagen soll. Und dann hätte aber keiner was gesagt. Und dann habe ich lieber was gesagt. Aber ich hatte Bammel davor, dass ich mir peinlich bin, dass ich die Form verliere, die Kontenance verliere. Weil wie hast du das gemacht, als deine Mutter gestorben war?
Ich habe eine Rede gehalten. Und für mich war natürlich der Druck da, das sollte die beste Rede werden, die perfekt für sie war. Und am Ende des Tages habe ich, glaube ich, eine Seite geschrieben. So, ich glaube, andere Leute stehen da, haben 27 Seiten, erzählen so viel. Aber meine Mutter hat schon so viel nach außen gestrahlt. Jeder, der meine Mutter kannte, war von Liebe erfüllt. So, das war ein ganz besonderer Mensch. Und deswegen stand ich da, ich habe eine Seite vorgelesen. Ich habe geheult, natürlich. Ich bin zerrissen gewesen. Es war der wichtigste Mensch in meinem Leben. So, aber ich habe es halt trotzdem gemacht, weil genauso wie meine Schwester es gemacht hat, so, weil es muss ja jemand tun.
Aber hast du in dem Moment geglaubt, dass sie dich hören kann?
Ich bin nicht so, sag ich dir ehrlich. Immer dieses, die sitzt oben auf der Wolke und jeder, der daran glaubt, schön. Machtet. Wenn ihr das braucht, ist das schön. So, aber wenn mir noch einer erzählt hat, die oben auf der Wolke sitzt, so, dann gib mir eine Leiter. Gib mir eine Leiter, dann kletter ich da hoch, dann hole ich mir noch eine Umarmung ab. Das habe ich immer gesagt. Weil das ist einfach so, ich kann mit diesem ganzen Meta-Ding nichts anfangen. So.
Andererseits, ich stelle mir vor, dass es im Himmel eine Raucherecke gibt und da ist meine Mutter. Also das weißt du, so mit so einem riesen Aschenbecher, ja. Alle stehen da so rum und so, das kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Es ist eine schöne Kindervorstellung.
Natürlich. Absolut.
Und das ist die Frage, die sich daran anschließt, Reiko. Wenn die Leute sagen einem, und das habe ich hinterher so halb verstanden, die Leute sagen einem, wenn das passiert, wenn ein Elternteil oder womöglich beide Eltern von dir sterben, dann wirst du richtig erwachsen. Hast du Vergleichbares gespürt? Hast du das Gefühl gehabt, das ist bei dir so?
Ja, auf jeden Fall, weil mein Vater... Wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir jetzt nicht den besten Draht zueinander. War jetzt nicht so, als ob er der Top-Mitarbeiter war.
bei der Trauerarbeit um deine Mutter war.
Nein. Da lasse ich wirklich keinen Funken auf den Mann kommen, der hat alles getan. Der hätte die nicht mal ins Hospiz geschickt. Der hat gesagt, ich pflege die, bis sie hier stirbt. Da habe ich zu ihm gesagt, komm, wir reißen uns jetzt mal zusammen. Ne? Schieb dir auf gar keinen Fall in eine Bude, kommst du gar nicht mehr klar. So. Aber der hat die Frau wirklich geliebt. Das hat er getan mit ganzem Herzen. Und ich sag mal, manchmal kam es halt einfach dazu, dass er halt einfach noch vergessen hat, dass er zwei Kinder hat. So, und das ist einfach, das nehme ich ihm auch gar nicht krumm. Aber es war halt eine schwierige Zeit, weil man das Gefühl hatte, ja, ich bin jetzt der Vater. Ich muss mich um meinen Vater kümmern, weil er die Liebe seines Lebens verloren hat. Und ich muss gucken, dass ich mich irgendwie um mich selbst kümmere. Und da war das einfach mit 24, war das eine Zeit, wo man natürlich jetzt erwachsen werden musste. Weil du musstest halt für dich selber da sein. Einsamkeit und der ganze Kram, der war halt einfach groß. Und da musste man halt irgendwie rauskommen. Und das war nicht einfach. Das war auf gar keinen Fall einfach. Ich meine, das hat Jahre gedauert. So, ich bin, glaube ich, jetzt auf einem ganz okayen Weg. So, wenn wir darüber sprechen, dann kann ich darüber sprechen. Und das ist schon mal ein ziemlich guter Fortschritt, würde ich sagen.
Das haben Leute immer nicht verstanden. Wenn man ihnen dann erzählt, wenn man so Leuten aus feineren Gegenden oder sowas erzählt, dass mein Vater beispielsweise bei Beerdigungen und Trauerfeiern die ganze Zeit nur Faxen gemacht hat und es war sehr lustig und mein Bruder und ich mussten lachen und so. Das hat woanders haben die das nicht verstanden, warum das so wichtig ist. Du könntest das verstehen, oder? Warum man gerade bei sowas, wenn das so hart ist und alles so schlimm ist, wenn dann irgendeiner einen guten Witz macht, dass man dem verdammt dankbar ist.
Soll ich dir eine Anekdote erzählen?
Deswegen sitzt du hier.
alleine über meine Mutter. So. Pass auf.
Das fängt schon gut an. So.
Wir saßen im Krankenhaus, Arzt kam rein und meinte, Frau sowieso, tut mir leid, aber sie haben Krebs. Und dann war das an ihrem Geburtstag. Und dann hat sie den angeguckt und wirklich eine Minute nichts gesagt und er wollte schon anfangen und wollte sagen, ja, ich verstehe das, dass sie geschockt sind. Und sie hat gesagt, ja, meinen sie nicht, hat ein Blumenstrauß ins Auge getan. So, und dann war er so, wie darf ich das verstehen? Ja, also keine Ahnung, ich habe heute Geburtstag, also so einen Blumenstrauß hätte ich mir schon gewünscht und keine Krebsdiagnose. Und das ist halt einfach, die ist nach Hause gekommen, ich bin vom Sternzeichen Krebs, die hat sich meine Sternzeichentasse genommen und hat gesagt, komm wieder, wenn du Krebs hast. So. Und hat gesagt, ich trinke nur noch aus der Tasse. Und das war der Humor. Das war der Humor. Mit dem Humor bin ich groß geworden. Der war grenzüberschreitend, der war hart. Aber der hat geholfen. Der hat geholfen. Mein Vater stand am Grab. Und da sagt keine Ahnung, wie der Typ heißt, Pfarrer oder keine Ahnung was, meinte, ja, jetzt nimm sie mal eine Handvoll Rosen und packen sie da rein. Und dann hat mein Vater den angeguckt, hat gesagt, meine Frau hat Rosengast, lass mir Ruhe. So, und das war halt einfach, das hat man nicht böse genommen, das hat man verstanden. Natürlich, ey, das mache ich nicht. Meine Mutter wollte das nicht. So, meine Mutter wollte auch nicht, dass irgendjemand schwarz trägt an ihrer Beerdigung. Bitte so bunt wie möglich. Und wenn die Beerdigung vorbei ist, dann wird gefeiert. Der hat gesagt, wehe, ich bin da oben und sehe, wie ihr alle am Heulen seid. Besauft euch. So, ja. Und das war halt einfach, die Frau hat ihre ganze Beerdigung selbst geplant. Bei aller Liebe. So viel Kraft habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Was für Musik gab es denn dann?
Musik von mir tatsächlich auch. Ich habe viele Songs geschrieben, um das irgendwie zu verarbeiten. Die war ein sehr großer Xavier Naidoo-Fan und war dann am Ende sehr enttäuscht. Und war dann halt einfach...
Sie war enttäuscht, weil er so
freigedreht ist. Weil er das nicht mehr spielen konnte wahrscheinlich.
Ja, weil er ein bisschen loco.
Freigedreht ist, der Typ.
Ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal gehört, auf der Fahrt jeden Seite mit mir. Und ich möchte, dieses entsetzte Gesicht von euch wollte ich sehen, deswegen habe ich es gesagt. Findet ihr es so schlimm? Findest du es so schlimm?
Ich habe ja das Auto gesehen, mit dem du gekommen bist. Ich will nicht wissen, was du noch für Kassetten da drin hast.
Für Kassetten? Okay, aber ich ganz normal, das ist halt eine Bluetooth-Funktion. Okay, gut, aber der Willkommen weg vom Reiko.
Hast du schon gelebt von Musik zu der Zeit? Oder du hast noch zu Hause gewohnt, ihr alle zusammen? Also auch deine.
Nee, meine Schwester hat schon lange woanders gelebt. Ich habe noch mit den beiden zusammen gewohnt, aber bin dann irgendwann zu einem guten Freund, weil das ist auch alles während der Corona-Zeit passiert und sie meinte halt so, du darfst halt nicht aufhören zu arbeiten und dann bin ich zu einem guten Freund nach Duisburg in ein Gästezimmer gezogen und habe dann da gelebt.
Arbeiten mit den Autos noch? Oder warst du nicht mehr als Kaufmann? Das war schon vorbei.
Ja, das war vorbei, als es angefangen hat. Also die Ausbildung war vorbei und dann bin ich da gegangen.
Also du hast die Ausbildung fertig gemacht.
Ich habe die fertig gemacht. Und dann
das heißt, du musstest dann, du bist zur Berufsschule gegangen, du bist zu deinem Ausbildungsbetrieb gegangen, du hast Autos verkauft.
Nee.
Nein.
Ich war einfach in verschiedenen Bereichen angestellt. Ich muss euch wirklich sagen, ich war jetzt nicht der beste Azubi. Also.
Aber große du hast das IHK-Ding hinterher am Tisch gelegt.
Ja, das IHK-Ding habe ich mir ordentlich abgeholt. Und dann habe ich gesagt, hier, guck mal, ist fertig, jetzt lass mir Ruhe, jetzt werde ich Superstar. Und das war dann die lange Reise von kleinen Jobs bis hin zu Arbeitslosengeld, bis hin zu Bürgergeld. So, ich habe da bis hin zu Krankengeld, ich habe alle durchgemacht, weil es da so gibt. Ich bin Profi, falls ihr irgendwelche Fragen habt.
Kriegt man Krankengeld?
Wofür man Krankengeld bekommt? Es ist so ein pfiffiger Trick tatsächlich. Man meldet sich krank. Und dann wird man gekündigt. Und wenn man dann die Krankenschreibung nicht aufhebt, bekommt man halt weiter Krankengeld. So.
Aber man ist nicht schwer krank in dem Moment dann.
Zu dem Zeitpunkt war ich schwer krank. Aber halt nicht körperlich. So, und da war dann halt einfach, habe ich in einem Betrieb gearbeitet, in einem Lager und habe es halt einfach da nicht mehr ausgehalten und habe dann gesagt, okay, alles klar, jetzt werde ich mal kurz mir eine Woche gönnen, einfach um mal wieder klarzukommen, weil das halt auch alles, das sind alles Schnittpunkte. Da lag meine Mom schon im Sterben bis hin zu, sie ist gestorben, während ich halt in diesem Lager gearbeitet habe. Und ich war aber noch in der Probezeit und dann haben die mich halt in der Probezeit halt rausgeworfen.
Also war es im wahrsten Sinne des Wortes arbeitsunfähig?
Ja, das ist noch, ich glaube arbeitsunfähig.
Nicht fähig, da ja. Hast du, das ist jetzt 5 Jahre ungefähr her dann wahrscheinlich oder 6, länger?
Nein, 5.
Und hast du das in sowas nochmal gespürt in den letzten Jahren seit der Zeit, wie du viral gehst und erfolgreich wirst? Gibt es so Momente, wo du nochmal dich so fühlst, wie zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, du machst jetzt eine Woche, die du dir gönnst, Pause? Du brauchst das?
Ja, also ich glaube, das ist so eine Begleiterscheinung, die einfach immer mal wieder da ist. Aber es ist jetzt halt einfach eine ganz andere Motivation, weil da einfach mehr Leute hinterstecken. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt im Lager gefehlt habe, dann ist da auch keiner irgendwie untergegangen. Aber jetzt bin ich halt in der Unterhaltungsbranche und jetzt möchte ich den Leuten, die sich von mir unterhalten fühlen, auch etwas bieten.
Das heißt, du sagst keinen Auftritt ab, wenn nicht Blut fließt und...
Ja, also ich habe auch schon Auftritte abgesagt, wo ich einfach psychisch an meiner Grenze war. Da bin ich älter geworden, da bin ich nicht mehr so... Am Ende dankt es mir auch da niemand. Das bringt auch nichts. Wenn du jetzt psychisch an deiner Grenze bist und dann trotzdem auf die Bühne gehst, dann fällst du vielleicht wann anders, länger aus.
Ja, aber da muss man...
Bedeutet halt, ich reiß da relativ schnell an alleine und sagt dann, ey, ich schaff das heute nicht. Aber das sind halt so Open Mics, Mixshows, das ist immer so was Kleines. Aber das passiert jetzt auch nicht mehr so häufig. Ich glaube einfach, weil ich mich sehr gefunden habe.
Hast ja auch große Träume, ne? Lichtburg?
Ja, das wäre schön. Das wäre schön, so 3-4 Jahre. Lichtburg wäre Bombe.
Sag mal, wie das funktioniert mit deiner Kunst. Also wann überlegst du dir, wann entscheidest du, da mache ich eine Nummer draus? Bei diesem 18-Minuten-Auftritt bei dem Poetry Slam Festival, da sieht man, okay, das wirkt zwar so, wie es im besten Fall sein sollte, wie aus der Hüfte und Reiko steht da, erzählt so ein bisschen. Ja. Und tatsächlich ist das natürlich choreografiert. Selbstverständlich hast du dir da vorher Gedanken gemacht. Was suchst du dir aus? Wo merkst du, oh, das ist Ware für mich, das kann ich gebrauchen?
Alles, was im Leben passiert eigentlich, alles, was bei mir passiert ist, bis hin zu was passiert. Da, wenn ich irgendetwas habe, wo ich das Gefühl habe, boah, darüber möchte ich sprechen, weil ich bin auch nicht der typische Gagschreiber. Also ich sitze jetzt nicht da und mache den Zweizeiler und schreibe da einen Witz, sondern ich erzähle halt eine Geschichte. Erzähle die Geschichte, wie ich sie halt erzähle.
Und wobei der Satz, den wir vorhin zitiert haben, meine Mutter war noch eine richtige Mutter, sie hat während der Schwangerschaft geraucht, das ist schon ein klassisches, ein toller One-Liner eigentlich, oder? Es ist schon ein Ding, was sitzt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt auch, es ist halt so Teil von einer Geschichte irgendwie so. Also es ist halt so, klar, ich kann Punchlines schreiben oder Pointen oder wie auch immer. Aber es ist eine andere Comedy, als man vielleicht gewohnt ist oder kennt. Dass da, ne, keine Ahnung, sitzen zwei Ärzte am Tisch, sagt der eine, hast du mal Nieren? Nee, ich hab die Leber. So, das ist so, weißt du, das ist so ein Gag. Und das mache ich ja nicht. Das ist, ich erzähle halt eine konstruierte, komplette Geschichte.
Aber es gibt zum Beispiel, ich habe so, weil Nicolette das vorhin sagte mit der Erleichterung, es gab so ein Beifang, da hast du jemanden so, da hast du darüber gesprochen, dass der dem und dem ins Lastenrad gekotzt wird. Ja. Und das fand ich habe das Gefühl gehabt, das hat so eine dunkle Seite an mir angesprochen, weil ich irgendwie Leute mit Lastenrad nicht mag. Es gibt gar keinen Grund dafür, weil das ist vernünftiger, mit dem Lastenrad in die Stadt zu fahren als mit dem Lieferwagen. Und trotzdem geht es mir auf die Nerven. Und noch mehr geht mir das auf die Nerven, wenn bei mir zu Hause Leute, Männer meines Alters mit so einem Strohhut auf so einem Lastenrad vorbeifahren, da denke ich mir, oh, jetzt könnte ich richtig was werfen. Aber ich weiß, das ist ein unguter Reflex. Und du lebst den, weil du sagst, ist doch egal. Lastenradleute sind halt komisch oder sind nicht meine Posse, oder?
Ja, genau, das ist so. Das ist halt man spielt ja auch viel mit Bildern. Na, am Ende des Tages ist es, wenn ich jetzt Fahrrad sage, ist es weniger witzig, als wenn ich Lastenrad sage. Es ist ja gerade Comedy und Bühnenkunst lebt ja viel von den Worten, die man spricht. So, und die Bilder, die man halt baut.
Das ist Justus, mein Hauptfeind, der Schüler, der.
Ja, aber also ich erkläre ihn ja. Und jeder denkt sich so, ach Gott, habe ich schon mal gesehen, so einen Jungen. So, und das ist halt einfach. ich spreche ja den gemeinsamen Feind an, ne?
Ja, weil da werden Leute sich wieder melden und werden sagen, ja, aber bitte, was ist denn mit dem armen Justus? Also der hat ja keinem was getan, der ist ja nur
lieb. Ja, aber wenn wir jetzt alles ausklamüsern, dann können wir auch mit Comedy aufhören. So, wenn wir wirklich bis auf das letzte bisschen runterbrechen, dass der Letzte sich jetzt da auch nochmal schlecht fühlt, dann der arme Justus, der in der Mittelschicht groß geworden ist im Rheinhaus, Mann, der tut mir richtig leid, der arme Junge. Es liegt mich wirklich ein Scheißdreck. Also jetzt, sorry, aber da bin ich ein bisschen impulsiv gerade.
Ja,
müssen ja nicht alles so auseinanderfetzen. Ich glaube, die Leute gerade, die Mittelschicht bis Oberschicht, die werden sich die Tränen schon gut und gerne mal mit einem Huni aus dem Auge wischen. Das kriegen sie hin.
Du bist ja Kommunist. Du bist Kommunist, wenn du so redest, Arbeiterführer. Aber das klingt ja so. Wieso wischen die sich mit dem Huni die Tränen aus dem Auge, Reiko? Was soll denn das?
Möchtest du mich jetzt konfrontieren? Wollen wir einen Politik-Talk hier?
Nein, aber ich denke mir, wie gesagt, vom Gefühl her, denkt man natürlich, ja, genau. Aber andererseits, wenn dann Leute das alles richtig machen mit ihren Kindern und sind nicht alle Weihnachten besoffen. Ich weiß nur, das habe ich mir mal gewünscht, dass Weihnachten nicht alle besoffen sind und sich anschreien. Und das wirklich irgendwo, es gibt, dass einer eine Flöte. Ich finde Flötenmusik schrecklich, aber das lieber soll einer eine Flöte herausholen und ein Weihnachtslied spielen.
Ich habe gerade ganz schlechte Gefühle, wenn du darüber sprichst. Wirklich, wenn ich nur die Vorstellung davon habe, dass da jemand mit einer Blockflöte steht, dann krieg Plack, da sollen sie sich besoffen anschreien. Komm mir besser mit klar.
Ich habe eine Patentochter, die kann Cello spielen mit ihrem Vater zusammen. Und ich möchte, wenn du mich so anguckst, schon fast gar nicht erzählen, die Geschichte.
Bei
denen ist es halt schön Weihnachten. Und das bei uns ging so.
Aber meinst du, die schreien sich nicht an, oder was?
Nein, von denen weiß ich, dass sie sich nicht anschreien. Ich glaube, also wollte das ja auch immer, natürlich möchtest du auch immer den Bruch sehen, wenn du an zu Hause denkst und denkst, um Gottes Willen.
Mal ein bisschen Feuer legen, ne?
Dann denkt man, was ist da, bei den anderen ist ja auch, das denkt man, sind die bei den anderen ist auch kacke, denkt man.
Muss, also das wird mich anders aggressiv machen, glaube ich, diese Stimmung.
Welche Stimmung?
Wenn alles friedlich ist.
Nee, nicht friedlich. Wenn Leute ein bisschen Musik machen können, das ist doch schön. Und wenn einer dann mal nur eine Weihnachtsgeschichte vorliest, das muss ja nicht schlecht sein. Also ich frage mich nur, haben wir die Alternative dadurch geboren, dass es bei uns zu Hause nicht so schön war?
Ich glaube, wir haben vielleicht eine andere Perspektive von schön. So.
Ja, ich kann dir sagen, dass wenn Hannes Kaminski, der bei uns immer eingeladen war, Weihnachten, sobald der die frische Suppe gegessen hatte, musste er schon aufs Klo gehen, weil er eben keine Nahrung mehr bei sich behalten konnte, weil er so viel getrunken hat. Und das war, und dann hustete der los, du fröhlich im Hintergrund, mein Vater, na, Hannes muss wieder kotzen, ne? Ja. Das fand ich schwierig, muss ich sagen. Das fand ich jetzt nicht weihnachtlich.
Aber das war doch dann für dich immer so.
Das war nicht für mich immer so. Ich konnte mir eine andere Welt vorstellen. Das ist ja das,
du stellst dir das vor, aber ich glaube, wenn es einmal nicht so wäre, dann wärst du wahrscheinlich auch enttäuscht.
Dir würde etwas
das
fehlen.
Glaube ich nämlich auch.
Wenn der Vater nicht auf der Cello kotzt, bist du unzufrieden. Und dann sage ich dir.
Das ist eine steile These.
Hat mal einer
wenn der Vater nicht aufs Cello kotzt, ja, dann bist du unzufrieden.
Ja.
Warum machst du nicht eine Therapiepraxis auf?
Ich bin auch mit Dr. Langen im Internet unterwegs. Falls du Fragen hast, immer rüber damit. Ich helfe dir.
Aber wir können, das ist aber das, was ich meine. Wenn ich ankam und meine Mutter schon die Fluppe im Mund viel zu laut oder fröhliche nervt schon. Niemals hätte ich gute Musik so laut machen dürfen. Und dann diese Stimmung, dieses Bedrückende, dass alle sich gleich streiten werden, dass man das schon sicher sagen kann. Du siehst fast aus, wenn es tust, okay.
Ja, weil, keine Ahnung, du redest halt über Normalitäten. Was soll ich dir jetzt sagen? Also das ist so, es gibt immer einen Punkt irgendwann. Gerade, du bist mit einer Großfamilie, ich komme aus einer italienischen Großfamilie, ne, nach dem ersten Weihnachtstag sind wir alle zusammen, haben wir immer gesagt, jetzt gehen wir nochmal einen Absacker trinken. Ich finde das auch immer recht geil, wenn man sagt, wir gehen nochmal einen Absacker trinken und die Hälfte davon rotze voll aus der Tür stolpert. Das ist für mich auch ganz großes Kino. Aber irgendwann immer ist irgendein Ramazzotti schlecht. Weißt du, dann trinken die den letzten Ramazzotti und dann ist auf einmal so, ah ja, übrigens, ne? also was die Merkel da macht. Und dann fängt das schon so an. Und du stehst da schon und bist so, oh Gott, okay, jetzt geht's los. Oder die Cousine hat wieder das verbrochen, der Cousin hat wieder das gemacht. Und auf einmal hast du immer so dicke Luft. Und irgendwann denkst du dir so, ja, aber hier lerne ich kämpfen.
Mhm. So, hier du kannst mitschreiben wahrscheinlich, ne?
Ja, dazu, ich habe ja noch gar nicht alles aufgeschrieben, was ich alles
erzähle. Du hast ja auch noch eine ganze Strecke zu gehen. Was ich mich gefragt habe, wenn man das auf der Bühne sieht, du gehst ja auf die Juchzer, die aus dem Publikum teilweise kommen, auch ein. Man hört oft, dass das Frauen sind, die juchzen. Was glaubst du, wie sexy macht sich dein Auftritt? Woran merkst du, dass du sexy bist?
Boah, ich glaube einfach, weil es authentisch ist. Ich habe angefangen mit 10% Frauen auf Instagram, die mir folgen, weil die noch nicht ganz so sicher waren, ist es ein Macker oder hat der doch was für Frauen übrig. Dann, nachdem ich meinen Content ein bisschen umgeschmissen habe und mal ein bisschen deutlicher wurde und auch feministischen Content gemacht habe, sind aus 10 auf einmal 30% geworden. Von diesen 30% scheuen sich auch wenige Prozente, mir auch privat zu schreiben und zu sagen, ey, ich hätte niemals gedacht, aber ich glaube, du bist für mich der Robot-Sex-Gott. Das ist wirklich ein Zitat. Ich kann da nichts für. So. Und irgendwie findet es Anklang und es ist auch okay. Ich habe schon Podcasts gehört, wo zwei Frauen über mich geredet haben und gesagt haben, ich bin total verwirrt. Ich weiß nicht, warum ich den so heiß finde, aber irgendwas macht er mit mir. Und weiß ich nicht, ist auch okay. Ist doch schön.
Es ist wunderbar.
Ja, sicher.
Aber Nicoletta, das ist.
Ich wollte sagen, triffst du denn welche von den Nachrichten? Hast du das schon mal dann? Oder also lässt du sie in dem Glauben, dass du der Sexgott bist? Oder
was du fragen willst, machst du sie lang, um deinen Jargon zu verwenden?
Hätte ich so nicht gesagt, aber ja.
Nee. Also,
greifst du noch nicht drauf zurück?
Auf gar keinen Fall. Warum? Also machst das ist da?
Wie bitte?
Mit deinen Instagram-Nachrichten, du kriegst da bestimmt auch Nachrichten von Verehrerinnen.
Ich bin 57 Jahre alt, ich kriege keine Nachrichten von Verehrerinnen. Niemand
kurz, jemand, du sagst was anderes.
Niemand,
ich dachte kurz, du sagst, ich bin 57 Jahre alt, ich kriege keinen mehr hoch.
Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Da machen wir das Problem noch viel. Aber Zärtlichkeiten sind ja immer möglich. Wären ja immer möglich. Aber ich bin natürlich aus diesem Geschäft komplett raus.
Vielleicht bist du einfach 57 und kennst den Anfragenordner nicht. Der ist nämlich ein bisschen versteckt, den können wir dir vielleicht nachher mal.
Natürlich, aber ich fürchte trotzdem, was Ruhrgebiet Sexgott angeht, da glaube ich, bin ich aus dem Spiel. Aber ich gönne es ihm von Herzen. Ich fand, das merkt man so ein bisschen. Ich habe mich auch gefragt, woran liegt das? Woran liegt das? Du sitzt da, das ist halt, die Frisur ist so lala, da war es zu wenig an. Und dann denkt man sich, aber woran? Und dann hört man dieses Quietschen und denkt so, da
lauft es in der.
Ja, so ein bisschen so, hulala.
Wollen wir jetzt rummachen? Ich weiß nicht, war das so? War das so?
Nein.
So,
mein Typ wärst du nicht, du bist zu wenig Knabe.
Okay. Ich weiß ja nicht, wie er das mit dem Schnitt macht. Aber
wir haben ja noch unsere Kiste. Ja,
und eine sehr gute Überleitung.
Aber
bevor wir zur Kiste kommen, ich wollte nur einmal kurz, weil die Frage auch sehr direkt war, wollte ich noch mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Es ist natürlich schön, Komplimente zu bekommen, aber nicht jedes Kompliment sollte damit als Köder genommen werden und zu sagen, hey, ja, wenn du mich ja so sexy findest, dann treff mich. So, ich mag es, Komplimente zu bekommen, aber wenn ich darauf reagiere, dann schreibe ich meistens halt, hey, ich bin schüchtern. So, das ist immer...
Aber auch kokett, ich bin schüchtern. Das meinst du ja nicht...
Ist aber witzig.
Es ist witzig, aber es stimmt ja nicht.
Natürlich wird es nachher aufgelöst. Natürlich, aber es ist immer noch... Also wie geht man denn damit um, wenn man halt einfach ein plattes Kompliment in den Nachrichtenanfragen bekommt? Da schreibe ich, hey, ich bin schüchtern, aber ich danke dir. Bin kurz ein bisschen rot geworden. Weil das ist ja auch trotzdem... Also ich kann mich ja nicht davon freisprechen, wenn ich so Nachrichten lese, dass ich da sitze wie der größte Macker und bin so, ja sicher, ja klar, ne, die findet mich super geil. Ja, komm mit in meinen Manta und dann lass mal quietschen oder was. So bin ich ja überhaupt nicht. Naja, ich habe ja mehr als das. So, und da ist dann halt auch für mich einfach, dass ich in solchen Situationen mich auch trotzdem sehr oft ertappe, wo ich mir denke, hui, ja, danke, cool. Was soll ich dazu sagen, ne? Aber ich bin da nicht so auf Angriff geschult.
Was wäre besser daran oder was würde dir noch besser daran gefallen? Der Erfolg, da haben wir schon drüber gesprochen, der Erfolg steht ja fest, der Erfolg ist messbar in den vielen Leuten, die dir folgen. Aber was wär noch besser oder was würde sich für dich besser anfühlen, wenn große Räume, viele Leute noch viel mehr zuschauen? Was ist daran besser noch?
Ja, keine Ahnung. Also es ist halt einfach so, wenn du weißt, dass du ziemlich viele Leute auf einem Haufen zum Lachen bringen kannst, ist es schon ein schönes Gefühl. Ich meine, ganz ehrlich, alle Künstler haben Ego-Probleme. Ja, auf jeden Fall. Warum willst du auf der Bühne stehen? Mhm. Warum brauchst du das? Ist doch auch gar nicht mal so schlimm, hinter einem Schreibtisch zu sitzen, oder wieso brauchst du die ganze Aufmerksamkeit? Natürlich hat man Ego-Probleme. So, wenn du das Ego gestreichelt bekommst, ist das Beste, was es gibt. Das findet man auch in Beziehungen. Bist du jahrelang in der Beziehung, 20, 30 Jahre. Wenn dann irgendwie so ein Typ von der Seite kommt und sagt, ey, du hast aber ein schönes Lächeln, dann ist so, oh, das hat mein Mann mir seit 20 Jahren nicht mehr gesagt. So, das ist doch schön. So, und das ist genauso schön, wenn du das Gefühl bekommst, dass du vor, keine Ahnung, 2000 Leuten stehst und die lachen sich den Arsch ab, ist doch wunderbar. Aber das ist gar nicht so wichtig, um einmal kurz die Brücke zu schlagen. Es ist gar nicht alles so wichtig bei dem Erfolg. Mir persönlich ist wichtig, am Ende des Tages alle meine Freunde ins Trockene zu bekommen, mit denen an einem Tisch zu sitzen, essen zu können, und keiner muss mehr irgendetwas bezahlen. Das ist mein Wunsch. So, es ist, wenn's die größte Halle wird, dann ist es schön. Wenn die Leute das super cool finden, dann ist das schön. Aber wenn am Ende des Tages meine Freunde bei mir sind und wir können einfach ein entspanntes Leben leben und ich konnte das verändern, dann ist das für mich halt echt eine schöne Vorstellung. Ja.
Bist du denn im Moment auf dem Markt eigentlich, wenn wir jetzt schon drüber reden?
Hast du dich da
festgelegt? Du guckst mir so tief durch die Sonnenbrille.
Ja, vor allem, wenn sie so
bist du auf dem Markt? Ich möchte.
Okay, anders. Ich habe gelesen, dass du mit der Comedy angefangen hast, nach einer Trennung.
Ja, das ist spannend.
Und
was war da los?
Ist das nicht so?
Nein, das ist nicht so. Ich habe durch eine frische Liebe angefangen, Comedy zu machen.
Durch eine frische Liebe? Moment, das haben wir ja tatsächlich anders gelesen. Mhm. Durch eine frische Liebe. Das heißt, du fühltest dich so angespornt, du hast so satt auf der Angriffspferd gesessen, dass du gedacht hast, jetzt geht's los.
Sie hat zu dem Zeitpunkt in Hamburg gelebt und ich halt in Essen, und wenn wir uns nicht gesehen haben, dann wusste ich halt nicht, was ich mit mir machen soll. Also habe ich irgendwie mein kreatives Gehirn genutzt und habe halt Dinge angefangen, die am Ende funktioniert haben. Aber es war schon wie so ein Stoß nach vorne.
Könnte das eigentlich passieren? Wir haben vorhin, bevor wir hier losgelegt haben, haben wir schon ein bisschen über den Taxiteller gesprochen, den du berühmt gemacht hast. Und da hast du schon gesagt, naja, gut, da ist dann irgendwann auch mal, ja, dann ist so ein Thema auch durch, oder da ist dann ein Haken dran. Wenn du hast Musik schon ausprobiert, du drückst dich jetzt aus durch die Filme, durch die Auftritte, durch das, was du schreibst. Kannst du dir vorstellen, ist dir zwischendurch schon mal irgendwas begegnet, wo du denkst, boah, dafür könnte ich mich auch interessieren? Also eine Form von Kreativität, von Ausdruck durch Gestaltung, der dir gefallen könnte noch? Jenseits davon, auf der Bühne zu sein und die Figur zu sein, die du da bist?
Nein.
Nee?
Film und Fernsehen.
Film und Fernsehen?
Ja.
Also heißt, du möchtest deine eigene Sendung eigentlich?
Das wäre alles ziemlich geil. Also irgendwie eine Rolle in einer Serie, in einem Film mitzuspielen.
Aber das ist, auch wenn ich dann sagen würde, als Regisseur, oder Nicoletta wäre die Regisseurin, wir möchten dich aber da ganz anders mal besetzen. Wir besetzen dich als den italienischen Bo. Wir besetzen dich als den Jungen, wo man nicht genau weiß, ist der Mafia oder nicht.
Wenn ich mir meine Haare nicht dafür abrasieren muss, können wir alles machen.
Gibt's irgendwas, wofür du das machen würdest mit den Haaren?
Nee, ehrlich nicht.
Keine Summe Geld, keine Frau, keine...
Gar nichts. Das ist meine Matte.
Wie lange hast du das jetzt so?
So jetzt? Also ich hatte ein paar Unterbrechungen, aber ich trage die Frisur eigentlich schon seit 2023.
Wir wollen mal anfangen mit unseren schäbigen Fragen, weil bisher haben wir dir nur die schönen gestellt.
Echt?
Ja. Wie heißt das schlimmste Wort, das du kennst?
Das schlimmste Wort, was ich kenne? Boah, da muss ich mal selektieren, was man hier... Also das schlimmste Wort von der Phonetik, vom Klang, vom Ausdruck... Soll es eine Beleidigung sein? Ich frag mal kurz.
Ja, sicher.
Hier sind drei Kameras.
Mhm.
Also das schlimmste Wort ist wirklich Fotze.
Das ist das Schlimmste.
Das ist wirklich das schlimmste Wort, das von der Phonetik her und so. Ich habe es früher sehr viel gesagt, weil ich auch ein dummer Idiot war. Aber ich habe ich hab sehr krass dazu gelernt, und mittlerweile ist es so, also von der Phonetik her, von dem Ausdruck, von wie du es, man sagt es schon, mit so drei Spucketropfen in Richtung der Person. So, und Das ist wirklich, das finde ich fürchterlich.
Aber es gibt eine Region in Deutschland in der Nähe von Lahn an der Dill, wo die Leute eine bestimmte Art von hessischem Akzent sprechen. Die älteren Leute, die würden das und würden uns jetzt gar nicht verstehen, wenn wir das so schlimm finden, weil für die ist der Ausdruck für eine Tasche. Also das heißt, eine ältere Frau könnte da gut sagen, dass sie ihre Fresse vergessen hat und dann meint sie ihre Tasche. Das ist
wahr. Das ist ein knaller Joke tatsächlich.
Das wäre ein Ding, weil ja eine Freundin mir das die erzählt hat, weil die Oma hat, wenn sie dramatisch ist, hat immer gesagt, ich gehe in die Dill. Das bedeutet, sie geht ins Wasser, sie geht in die... Aber es ist tatsächlich, es klingt so wahnsinnig hässlich. Und in Großbritannien beispielsweise ist ja der vergleichbare Ausdruck Kant, der wird ja für alle möglichen Sachen immer verwendet die ganze Zeit. Ne? Also das heißt, du verwendest den auch nicht. Selbst wenn du jetzt wirklich richtig verärgert bist über irgendeinen Mann, sagst du nicht, der ist doch ne.
Ne, also das, was ich verwenden würde, wäre so Arschloch. Arschloch oder Pisser.
Arschloch klingt auch krass.
Das ist halt einfach so, das würde ich sagen, wenn ich so richtig wütend bin, dann sage ich eigentlich mal, was bist du denn für ein Arschloch?
Mhm. So. Dann bist du wütend dann.
Ja, auch gleicher Ton tatsächlich.
Nicoletta.
Ja, wenn wir hier schon unten rum sind, ich weiß nicht, wer diese schäbige Kiste diesmal gemacht hat. Wie muss ein Penis sein? Vor allem schön oder schön groß?
Vor allen Dingen so sein, wie er angeboren ist. Also
Originalzustand.
Einfach Originalzustand. Jeder Schwanz ist wunderschön. So, da gibt es halt einfach kein weniger mehr. Natürlich kann man das aus einer anderen Perspektive nochmal anders beurteilen. Ja, Hygiene ist natürlich ein wichtiges Thema im Leben. Ach. Aber ich bin kein Typ, der sagt, das ist klein, das ist groß, so jeder soll sich damit wohlfühlen, jeder hat seine Vor- und Nachteile. Also ich habe gelernt, die Großen tun weh. Augengag übrigens, aber.
Wenn du Vater wärst, was müsste passieren, damit du deinen Sohn zum Dank für deinen ganzen Erfolg Justus taufen lässt?
Was? Nochmal bitte.
Wenn du Vater wirst, was müsste passieren, damit du deinen Sohn zum Dank für deinen ganzen Erfolg, also gewissermaßen zum Dank an das Schicksal, Justus taufen lässt?
Boah, das wird halt nicht passieren.
Weil du schon die Vaterschaft
auch. Ja, das ist so. Also wenn mir mal aus Versehen einer durchrutscht, dann würde ich den aber auch bei nichts auf dieser Welt Justus nennen. Okay. Ist einfach nicht mein Favorite Name. Nichts gegen Justus da draußen. Fühlt euch bitte nicht angegriffen. Aber das ist einfach nicht so, das wäre nicht so meins.
Ja, also das heißt, das wäre auch deine Reaktion, wenn deine Freundin vom Frauenarzt käme und sagen würde, ich bin übrigens schwanger, dann würdest du sagen, oh, da ist uns einer durchgerutscht, dann kommt er zur Welt.
Ja, sicher.
Okay.
Klar, außer die Frau entscheidet was anderes.
Natürlich.
So, ja, sehr verständlich. Aber wenn das Kind geboren werden soll, dann werde ich auch Verantwortung dafür übernehmen, natürlich.
Ich hätte gedacht, der Plural ist Justin.
Justin,
ja,
Justin in diesem Moment.
So, du beschreibst, wie der Reiko in deinem Programm die Oma der Gastgeberfamilie halbabsichtlich auf den Mund küsst. Wen hast du mal auf den Mund geküsst, obwohl du es besser nicht getan hättest?
Boah, so einen alten Kollegen aus der Schule. Wir hatten früher so ein Ding als Kollegen, dass wir betrunken uns immer so ein paar Schmatzer gegeben haben und so.
Aber nur Wange?
Nee, auf den Mund. Ja, wie echte Männer, ja sicher.
Ja, natürlich.
Und er war so ein bisschen gierig an dem Abend und ich dachte mir so, irgendwas läuft doch hier verkehrt und hab dem einfach radikal die Zunge in den Hals geschoben.
Oh.
Und das war ein Lappen. Also nicht nur der Typ, sondern auch das war...
Ja, der hat da nicht mitgezogen, dann tatsächlich.
Ich konnte ja gar nicht mitziehen, weil mein Mund komplett voll war. Also
war er sofort zurückgezogen?
Meine Zunge war in meinem Mund.
Aber seine in
deinem. Aber er hat sich durch meine Zähne gebohrt und wollte wirklich an mein Zäpfchen. Und das war... War schwer.
Klingt liebevoll.
Ja, so liebevoll, ja, das war sehr liebevoll. Ja, schön im Nacken gepackt, richtig rangedrückt.
Hat er gemacht, so, er hat dich am Nacken gepackt.
Ja, sicher. Oh, gut. Ich dachte, wir machen kurz einen Schmatz, aber der wollte auf jeden Fall nochmal auf eine ganz andere Reise.
Ei, ja gut, dass du da... Wie zeigt sich asozial eher, durch Geruch oder Geräusch?
Geräusch. So Geruch. Ganz ehrlich.
Das Aroma.
Das ist so, also Geruch jetzt nicht. Denke ich, also schon so, ich denke mir so, meine Freunde sagen immer, ich grunz. So, ich bin, für die bin ich ein Schweinemann. So.
Ein Schweinemann? Yes. Wie, das ist das, was sie zu dir sagen? Sie sagen zu dir Schweinemann.
Ja.
Aber sie meinen das nett.
Ja, ich hoffe. Mhm. Kann man ja, weiß man ja auch nicht, ne?
Also das würde man sich ja vielleicht als Codenamen nicht aussuchen. Irgendwie Schweinemann 82, das klingt ja nicht gut erstmal.
Nee, online glaube ich nicht so. Im Privaten ist es ein guter Witz.
Ich bin dein Schweinemann.
Man kann es natürlich auch nochmal so ein bisschen anders sagen. So, hey, ist Bock auf den Schweinemann? Ja. Was macht das mit dir? Sei ehrlich.
Es geht so, sag mal. Ist auch ein bisschen beklemmt, ist natürlich auch, wenn du Fußballprofi geworden wärst, wem würde deine Spielerfrau ähneln?
Ich frage mich so viel nach Frauen, was
ja, möchtet ihr? Schon denken,
weil du ein Sexsymbol bist, deswegen, so. Weil du hast es vorhin selber gesagt, dann müssen wir dich nach Frauen fragen.
Wem meine Spielerfrau ähneln würde?
Ja.
An Nicoletta.
Nicoletta, wow, siehst das, na so. So geht, so wird ein Schuh drauf.
Ja, aber das war der einfachste Weg jetzt, bei aller Liebe.
Bei aller Liebe, der Schweinemann. Wir sind
verführerisch.
Das ist wirklich verführerisch, findest du?
Also mir gefällt Reiko jetzt besser als vor einer Stunde. Ich wusste ja auch nicht, ne? Ich kannte ja auch nur aus dem Internet. Ich bin begeistert.
Von dem Schweinemann.
Ja.
Aber gut, wir haben wirklich jetzt.
Ja, so aus der Nähe?
Ja. Muss ich
schon sagen.
Ja, ja.
Ich sitze ja noch näher dran.
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass du AIDS bist. Reiko, das hat uns groß. Wir müssen abwarten, wie das mit den großen Hallen läuft. Eigentlich sieht alles sehr linear aus, als käme das sowieso. Also.
Alles kommt, was kommen soll. Wenn es nicht passiert, passiert es nicht. Also, ich mache mein Ding und bleib dran. Und entweder ist es am Ende des Tages so oder halt nicht. Ich hab da den nicht in der Hand.
Dankeschön. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
Danke
auch.